Chaos hier. Oh, da will man einmal moderieren und kriegt gleich hier einen ganzen Stapel voller Zettellage. Ja, wird gesagt, hier, setz dich hin, mach mal und dann, oh Gott, oh Gott. Oh je, ich muss mich erstmal durchfinden. Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. So, und da sind wir auch schon. Radio Tux, Sendung 11. Ihr hört ein bisschen neue Musik im Hintergrund. Schnell alles neu gemacht hier, nachdem wir die 10. Sendung hatten. Und ein neuer Moderator. Aber keine Angst, wer sich jetzt fragt, wo Steffen Zornig abgeblieben ist, er wird auch in dieser Sendung zu hören sein. Denn heute bieten wir ein Interview mit Ralf Nolden vom KDE-Team, die schon obligatorischen Linux-News der letzten 14 Tage und noch ein Beitrag zu Code Commander. Und wir beginnen wie immer mit den Linux-News der letzten 14 Tage. Ich bin jetzt die nächsten 3 Minuten still. Viel Spaß! Maurice, bitteschön.
Hier ist der Linux for Us Newsflash. Opera 5.05 for Linux Technology Preview 1 mit Java. Fehlende Plugins wie zum Beispiel Flash oder Java sind ab sofort keine Ausrede mehr dafür, den Opera-Browser nicht zu benutzen. Die veröffentlichte Version 5.05 for Linux Technology Preview 1 bietet die Möglichkeit, Netscape-Plugins zu nutzen. Das beinhaltet auch Java. Die Technology Preview ist eine Art Alpha-Version für Linux und man sollte ruhig mit Bugs und Abstürzen rechnen, wenn man diese Plugins benutzt. Das Ganze soll sich mehr als ein Update verstehen. Die Version kann natürlich von der Opera Homepage bezogen werden. KDE 2.2 offiziell erschienen. Ein paar Stunden nachdem man schon die KDE Version 2.2 auf dem offiziellen KDE FTP Server finden konnte, erschien endlich die offizielle Meldung des KDE Projekts zum Erscheinen der Version 2.2. KDE 2.2 beinhaltet mehr als 100 Applikationen und ist in 34 Sprachen verfügbar. Durch das Erscheinen von CarOffice 1.1, das Ende August erwartet wird, wird die KDE-Version 2.2 dann vervollständigt. Neu in KDE 2.2 ist die Unterstützung von IMAP, auch SSL und TLS-Postfächern im E-Mail-Programm CarMail. Weiterhin starten KDE-Programme jetzt um einige schneller und es gibt eine neue Plugin-basierte Drucker-Architektur. Neben den Sourcen gibt es vorkompilierte Pakete für viele Distributionen und Systeme. Eine Mirror-Liste ist auf den KDE-Seiten zu finden. Probleme bei Loki. Die Firma Loki Entertainment Software, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, kommerzielle Spiele nach Linux zu portieren, musste jetzt Gläubigerschutz nach dem Chapter 11 beantragen. Dieses ist aber nicht das Ende von Loki und anders als einige Websites berichteten, hat Loki auch noch nicht die Pforten geschlossen. Der Chapter 11 ermöglicht Loki eine Reorganisierung und so die Möglichkeit, sich mit den Gläubigern in Ruhe zu verständigen. Auch laufen währenddessen alle Geschäfte weiter. So werden weiterhin Produkte ausgeliefert und auch Spiele nach Linux portiert. Und nach Scott Draker, Präsident von Loki Entertainment Software, wird Loki dies auch noch lange tun. Wer Loki helfen möchte, der kann dies natürlich vor allem durch das Kaufen von Loki-Spielen tun. Das Spiel Cohen soll genau diese Tage erscheinen, wie das Buch Programming Linux Games. FreeCNC erst einmal gestoppt. Wie Holase.net berichtet, haben die Entwickler des Projektes FreeCNC von der Firma EA Interactive einen Brief erhalten, mit dem Vorwurf, sie würden illegal geistiges Eigentum von EA Interactive verbreiten. Daraufhin wurde erst einmal die Website des Projektes bis zur Klärung des Sachverhalts geschlossen. Das waren die Linux-News der vergangenen 14 Tage und ich glaube, Ingo kann sich auch mal wieder zu Wort melden, oder?
So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich war letzte Woche im Urlaub und Nizza, es war sehr schön, ja. Bloß der Steinstrand hat mir nicht so gefallen. Und als ich dann wieder aus dem Urlaub zurückkam, habe ich erstmal meine hunderte von Mails durchgeblättert. Und da ist mir aufgefallen, KDE 2.2 ist erschienen. Steffen Zwerch hat sich die Release von KDE 2.2 zum Anlass genommen und hat mal Ralf Nolden angerufen vom KDE-Team. Und hat mit ihm über, ach, werdet ihr schon hören, hier und da alles durchgesprochen. Leider ist die Qualität etwas schlechter durch diese Telefonaufzeichnung. Das bitten wir zu entschuldigen. Ich hoffe trotzdem, es macht euch Spaß. So, ich mache jetzt Platz für Steffen. Und wir hören uns nach dem ersten Teil dieses Beitrages wieder.
KDE 2.2 ist jetzt ja schon vor etwas mehr als einer Woche erschienen. Wie ist eure Resonanz? Was für ein Feedback habt ihr bekommen? Sehr viele Bugmeldungen?
Also unsere Resonanz ist grundsätzlich mal durchweg als positiv zu werten. Sehr wenig Bugmeldungen, außer kleine einzelne Sachen, die sich praktisch bei jedem User wiederholt haben, die aber schon innerhalb von kürzester Zeit im Branch gefixt sind. Das heißt, bei einem Erscheinen von KDE 2.2.1 in ein paar Wochen, die halt eben mit aktualisierter Übersetzungen und Bugfixes rauskommen, werden diese Bugs alle behoben sein, sodass also da einem eigentlich keine Wünsche mehr offen stehen. Aber durchweg ist das Echo das, dass halt eben KDE mit der Version 2.2 bewiesen hat, dass es nicht nur technisch auf der Höhe der Zeit ist, sondern auch gleichzeitig die Speed von KDE weiter beschleunigen konnte. Und zum anderen auch an den Geek, an der Oberfläche, die halt eben für die Geeks sehr wichtig ist, doch sehr viel gearbeitet hat und vor allen Dingen da halt eben künstlerisch mehr zu bieten hat.
Wohin können Leute, die nicht gut oder überhaupt nicht Englisch können, Bugmeldungen schicken? Auf der Homepage hatte ich nur ein englisches Formular entdeckt.
Das ist geändert worden auf in Bezug auf die Bugmeldungen, weil halt eben die Programme, an denen bei KDE 2.1 früher noch dieser Bug-Reporter direkt enthalten war, mit dem man dann direkt einen Bug-Report schicken konnte, halt eben den Nachteil hat, dass das dann halt eben auch einerseits zwar qualifiziert mehr Bug-Reports reinkamen, auf der anderen Seite natürlich das dazu verführte, gerade eben wiederum nur in Deutsch zu schreiben. Da aber viele Programmierer aus allen Ländern kommen, ist halt eben grundsätzlich mal Voraussetzung, dass die Programmierer auch diese Sprache der Bug-Reports verstehen müssen. Sonst redet man aneinander vorbei und da ist halt eben die Sprachbarriere da. Einmal auf der einen Seite von den Entwicklern und auf der anderen Seite von den Usern, die gerne helfen möchten, Bugreports zu schicken. Und daraufhin machen wir halt eben auch sehr viel, dass wir persönlich ansprechbar sind. Man kann also auch direkt an Leute wie mich schreiben, wer kein Englisch kann. Oder sich dann halt eben bei uns ganz einfach melden im IRC-Channel. Da sind auch viele KDE-Entwickler, die Deutsch können. Da kann einem auch geholfen werden, das kann dann halt aufgenommen werden.
Als ich die Pressemitteilung von KDE 2.2 las, war ich überrascht, deinen Namen als Pressekontakt zu lesen. Hatte ich dich sonst immer so in die K-Developer-Entwickler-Ecke gesteckt. Was machst du denn so alles bei KDE?
Ja, der andere Teil bei KDE, den ich mache, war einmal jetzt für KDE 2.2 diesen Desktop-Settings-Wizard, also diesen K-Personalizer, den wohl jeder bei KDE 2.2 als erstes gesehen hat. Und dann zum Weiteren halt eben Pressearbeit und intern bei KDE halt eben organisatorische Tätigkeiten. Und dazu gehört dann nun mal jetzt auch, wo der normale, übliche, bei so einer Release in der Presseankündigung stehende Martin Konold auf Hochzeitsreise ist, dass ich ihn während der Zeit für die Release 2.2 vertrete als Pressekontakt.
Was für Wünsche hast du an die Qt-Bibliothek? Vermisst du da noch Funktionen?
Die Qt-Bibliothek wird ja kürzlich in der Version 3.0 rauskommen. Und da wird eigentlich das allen Usern, allen Programmierern gerecht werden. Da werden sich sehr viele Neuigkeiten, die wir schon lange kritisiert haben, die sich herausgestellt haben, verbessert sein. Und zwar unter anderem werden dann Datenbanktreiber mit angeboten, die halt eben das Prinzip spielerisches, ganz einfaches Erstellen von Datenbankapplikationen erlauben werden. Dann Plugin-Systeme und außerdem, was sehr wichtig ist, eins dieser Plugin-Systeme ist halt eben diese Themes, die Desktop-Themes. Das heißt, dass mit Qt3 die Desktop-Themes nicht mehr in Klassen einfach reimplementiert werden, sondern in Primitiven und die Primitive dann in Libraries gesteckt werden, in Plugin-Libraries, die man dann installieren kann. Das heißt, jedes Qt-Programm, was unter KDE läuft, sieht dann aus, also ein reines Qt-Programm, damit es auch portabel auf Windows ist, ist dann auch, verhält sich auch genauso wie ein KDE-Programm. Und damit haben wir eins der großen Anforderungen, die wir an die Portabilität von reinen Qt-Programmen gestellt haben, nämlich das gleiche Aussehen wie KDE-Programme unter KDE erfüllt. Und damit sind wir also ein richtungsweisender Desktop, der eigentlich alle Anforderungen auch für die Industrie hergibt.
So, das war der erste Teil des Beitrages und der zweite wird dann bald folgen. Jetzt kommt erstmal ein Beitrag von Maurice Renk über den Code Commander. Dabei ist ihm allerdings ein Fehler unterlaufen. Der Code Commander heißt jetzt Glimmer. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Beitrag und wir werden ihn natürlich auch spielen. Commander, übernehmen Sie.
Der Code Commander ist mehr als ein einfacher Texteditor. Das Programm bietet Features wie zum Beispiel Syntax-Highlighting. Dabei wird eine Vielzahl an Programmiersprachen unterstützt, wie zum Beispiel Perl, PHP, C oder C++, um nur einige zu nennen. Besonders interessant, speichert man C oder C++-Code ab, so kann man diesen Code aus dem Code Commander heraus compilen, debuggen oder ausführen. Zudem gibt es noch weitere interessante Features. So kann man beispielsweise eine GPL-Notice generieren lassen. Interessant auch die Option Insert Shell Output. Hier kann man ein Kommando eingeben und alle Ausgaben werden automatisch in ein Code-Commander-Dokument ausgegeben. Hiervon kann man beliebig viele anlegen. Über Reiter an der Oberseite der Dokumente kann man zwischen diesen bequem wechseln. Nicht gespeicherte Dokumente werden mit einem Stern gekennzeichnet. Beim Beenden des Code-Commanders wird automatisch die aktuelle Session gespeichert. Startet man den Code-Commander dann wieder, so sind alle zuletzt geöffneten Dokumente wieder zu sehen. Natürlich kann man eine Session auch jederzeit selber speichern und gespeicherte Sessions jederzeit öffnen. Eine auch sehr nützliche Funktion? Man kann mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen. Damit man beim Programmieren den Überblick nicht verliert, färbt der Code-Commander bestimmte Schlüsselwörter ein. Das variiert natürlich bei jeder Programmiersprache. Noch viel nützlicher ist ein Feature, welches das Setzen von Klammern sehr erleichtert. Öffnet man mehrere Klammern und schließt diese dann wieder, so wird immer das Gegenstück markiert. Schließe ich also eine Klammer, so wird die Klammer markiert, die den Bereich geöffnet hat. Schwer zu erklären, aber ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich kann man den Editor ohne weiteres anpassen. So kann man Syntaxfarben ändern, Fonts anpassen oder sogar Themes installieren. Auch immer wieder nützlich ist die Suchfunktion. Hier kann man den Quellcode nach Schlüsselwörtern durchsuchen, dabei gibt es auch die Möglichkeit, diese Schlüsselwörter durch andere zu ersetzen. Fazit: Der Code Commander ist ein Editor für den täglichen Einsatz. Ich verwende ihn ausschließlich, zum Beispiel auch für unsere Homepage oder kleine Perl-Scripts. Das Syntax-Highlighting verschafft einen guten Überblick und durch das Session-Handling weiß man immer, woran man zuletzt gearbeitet hat. Der Code Commander ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert.
Die Homepage vom Code Commander findet ihr unter http://glimmer.sourceforge.net. So, und ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Beitrag übrig, ne? Den zweiten Teil von Steffen Zörnig im Gespräch mit Ralf Nulden. Mats ab!
Linux und Multimedia ist ja immer noch nicht ganz ein Herz und eine Seele. Was wird uns da von KDE-Seiten noch geschenkt werden? Viele vermissen sicherlich auch einen DVD-Player.
Ja, bei Multimedia ist eigentlich ganz klar eins unserer Hauptziele, wenn auch noch nicht die oberste Priorität. Das hat zwei Gründe. Einmal, dass halt eben Arts, der Soundserver, der KDE benutzt, zwar sehr fortschrittlich ist, in dem Sinne, dass er halt eben alle diese Features bietet, dass man Plugins dafür schreiben kann und halt eben gerade im MIDI-Bereich, Keyboard-Bereich da die Vorteile hat, da ausspielen kann. Das heißt, für den professionellen Anwender ist das die Plattform und das wird sich auch in die Industrie dann weiter durchsetzen. Auf der anderen Seite kommt es natürlich dann bei uns darauf an, dass man viele Dinge dann vereinfacht und besser machen kann, aber manche Sachen hängen halt eben bei Multimedia von Codecs ab, deren Inhalt wir nicht beeinflussen können. Das heißt, Encoder beziehungsweise Decoder-Codecs. Wie zum Beispiel für AVI. Da gibt es im Moment eigentlich nur für AVI-Dateien, soweit ich weiß, AVI-Play. Das ist auch auf Qt basiert. Das heißt, das wird dann halt eben mit KDE 3 auch wie ein KDE 3-Programm aussehen. Aber halt eben, um besser laufen zu können, wird dann halt eben auf Wine zurückgegriffen und auf Microsoft-Bibliotheken. Und da hängen wir wirklich, das ist ein allgemeines Linux-Problem, das nicht so einfach zu lösen sein wird. Aber ganz generell kann man sagen, dass wir auf dem MPEG-Bereich sicherlich doch schon so weit sind, dass Noatun mit KDE 2.2 sehr gut Videos abspielt, Fullscreen und alle Wünsche, die man eigentlich daran hat.
Wenn man auch einmal unter Qt KDE programmieren möchte, wo fängt man da am besten an und wie bist du zu KDE gekommen?
Gut, zum ersten Teil, wie man am besten anfängt. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann, also im Moment läuft auf dem auf der Page von www.prolinux.de ein Qt-Kurs, der geht über mehrere Teile. Der führt ganz spielerisch oder ganz einfach mal in die Qt-Bibliothek ein mit C++. Und
Magazin 42 hat er übrigens auch gerade einen.
Und ja, das Magazin 42 hat er auch einen, das habe ich auch gesehen, ja. Und es geht also alles ziemlich in die gleiche Richtung, da mal leicht reinzukommen. Zum anderen habe ich da auch auf meinem eigenen Rechner hier zu Hause eine kurze Zusammenfassung gemacht, was man alles braucht. Man kann generell sagen, man installiert sich einfach KDE 2.2 mit KDE Velo 2.0, die entsprechenden Tools, Compiler und die Header-Dateien, die Dokumentation zu den KDE-Bibliotheken und der Qt-Bibliothek und damit hat man im Prinzip schon alles, was man braucht. Und fängt einfach mal an, das Tutorial beispielsweise durchzugehen, was in dem KDevelop als Handbuch enthalten ist. Da sieht man halt eben, wie man die Qt-Tutorials in der Qt-Bibliothek, die da enthalten sind, durcharbeiten kann mit einem ganz einfachen Programm. Wenn man die dann durch hat, dann hat man im Prinzip schon die Basics, die man braucht, für ein professioneller KDE-Programmierer zu werden, hat man dann schon Intus. Und da kann man sich einfach das aussuchen, was man gerne programmieren möchte, oder man beteiligt sich direkt an der Gruppe, an einem bestimmten Projekt, kommt dann ins IRC beispielsweise, kann da auch sich mit Rat und Tat Hilfe holen. Es stehen also da die ganze Bandbreite an Möglichkeiten einem zur Verfügung, nicht zuletzt die Mailinglisten. Und wie ich selber zu KDE gekommen bin, das war im Prinzip auch auf die gleiche Art und Weise. Ich wollte halt eben was Sinnvolles programmieren in C++ als Lernübung für meine Klausuren. Und daraufhin habe ich mir dann mal Windows Visual C++ angesehen. Das war zwar die Umgebung, die ich wollte, aber nicht die Art von Programmierung, die ich wollte, weil halt eben die MFC sehr voll mit Makros ist. Da habe ich mir dann halt eben mal unter KDE angesehen, wie das da programmiert wird und dass alles sauberes C++ ist. Da dachte ich, dann programmierst du darunter, aber mit Emacs wollte ich nicht programmieren. Und dann denkt man, ja gut, wenn du was Sinnvolles programmieren willst und du willst eine Programmiersprache lernen und es gibt keine vernünftige Programmierumgebung, dann programmierst du eine Programmierumgebung. So kam das. Und da habe ich halt eben auch mit diesen Qt-Tutorials, mit diesen 14 Steps, die in der Qt-Dokumentation heute noch drin sind, angefangen und ist auch da, wo jeder andere KDE-Programmierer auch angefangen hat.
Gut, das war der erste Teil. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Sätze, die du ergänzen kannst. KDE 2.2 ist für mich
das Schönste, was ich bis jetzt auf meinem Bildschirm gesehen habe.
KDE 3 wird für mich
das absolute Umwerfendste, was mich nie wieder von meinem Computer reißen wird.
In 3 Jahren wird Linux
auf 30% aller Desktops sein.
In 3 Jahren wird Windows
auf 70% aller Desktops sein.
Derzeit machen wir eine Umfrage auf unserer Homepage bezüglich GNU. Benutzt du GNU Linux oder Linux?
Ich benutze eigentlich Linux. Ich wechsle aber auch schon mal zwischen Linux und FreeBSD hin und her, weil eigentlich ich da eigentlich der Meinung bin, man sollte da nicht, da kann man auch genauso gut hingehen, kann dann sagen KDE Linux oder was auch immer. Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Man sollte sich auf den Namen Linux einigen und damit hat es sich. Das ist natürlich eine ideologische Sache und da ich eigentlich nicht so ideologisch bin, es sei denn, es geht um KDE, ist mir das im Prinzip völlig egal.
Gut, vielen Dank für das Interview.
Ja, nicht zu danken. Vielen Dank.
Radio Tux, Sendung 11 nähert sich dem Ende. Ja, ich möchte mich bei meiner Redaktion bedanken, die da heute waren. Maurice Rank, Steffen Zörnig und ja, ich bin der Moderator dieser Sendung, jedenfalls heute mal. Mein Name ist Ingo Ebel. In 2 Wochen wird euch dann wahrscheinlich wieder Steffen Zörnig an dieser Stelle begrüßen. Ich möchte mich nochmal bei allen Hörern bedanken, die diese Sendung gehört haben. Lob und Kritik sind uns natürlich immer willkommen. Klickt auf unser Team, mailt uns an, wir freuen uns. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis bald.